ist es so dieses Gefühl, dass irgendwie die eigene Identität total darauf basiert, was man für Arbeiten macht. Und dadurch wird jedes Projekt zu so einem existenziellen, bin ich wertvoll oder nicht, Kampf, weil man muss ja jedes Mal wieder aufs Neue beweisen, dass man irgendwie eine Berechtigung hat, diese Dinge zu tun, die man halt gerade tut. Also ich habe damit total gestruggelt, so im Studium besonders, in meinem Bachelorstudium, und viele von meinen Freunden sind auch einfach an diesem Druck so weggebrochen, an diesem Gefühl von so, entweder bin ich jetzt ganz genial und toll oder ich bin nothing. Es kann halt total schön sein, durch die kreative Arbeit so eine Art reflexiven Menschwerdungsprozess so nochmal neu zu erleben mit jedem Projekt und jedes Mal das Gefühl zu haben, wow, ich schaffe was und es ist irgendwie ein Teil von mir so, aber das darf nicht eine Messlatte sein.
Bist du süchtig nach neuen kreativen Ideen? Dann bist du hier genau richtig, denn wir sind projektabhängig. Der Podcast über Erfolge, Werte und Stories in der Kreativbranche. Mit Michael Mach und Jürgen Breu.
Jordi, hi.
Servus, Michi.
Wir sind heute wieder im Büro, gell? Nicht zusammen,
richtig, aber jeder im. Nicht zusammen, genau.
Genau.
Also, man möchte immer glauben, dass so der Dezember, wenn es in Richtung Weihnachten geht, dass man zur Ruhe kommt, gell, und dann irgendwie, die Füße hochlegt. Bei uns ist es irgendwie gar nicht so. Also, überhaupt nicht.
Da geht es erst richtig rund irgendwie jetzt, gell?
Ja.
Also, auch nur so die nächsten Wochen irgendwie wird es immer mehr statt weniger, ja. Aber gut, wir wollen das ja so, gell?
Genau.
Ja, Jordi, was ist heute los?
Ich freue mich halt wirklich auf diese Episode, auf dieses Interview, genauso wie du, Michi, weil
total.
Heute kommt ein richtig spannender Gast und wir rufen ihn jetzt dann gleich an in 3 Minuten. Ich hoffe natürlich, dass er gleich ans Telefon geht. Und ja, ich bin total gehypt und habe eine Menge Fragen vorbereitet tatsächlich. Mhm. Wie geht's denn dir so? Sprüht dein Kopf auch schon über vor Ideen und vor Themen oder wie geht's dir dabei?
Ja, tatsächlich. Also als wir das erste Mal so von dem Gast gesprochen haben, seitdem geht mir der eigentlich auch gar nicht mehr aus dem Kopf. Also hochinteressant, was da so im innerlich passiert, gell? Und man beschäftigt sich ja so damit, mit der Person. Und ja, ich freue mich echt jetzt total, dass man dann auch die Persönlichkeit mehr so kennenlernt, gell? Kann's gar nicht erwarten. Wir wählen mal jetzt gleich durch, oder? Das ist aber noch ein bisschen zu früh, gell?
Wir sind tatsächlich noch ein bisschen zu früh. Michi, wie war deine Woche?
Zurzeit wie immer, vermeintlich, montags denke ich mir immer, die Woche lasse ich ruhig angehen. Aber irgendwie ist dann ist es Mittwoch und dann ist es schon total stressig und meistens geht, oder ich hoffe, dass der Pegel jetzt so wieder runtergeht. Aber wie du vorher schon angesprochen hast, irgendwie, alle sind so ungeduldig momentan und irgendwie kommt man doch gar nicht zur Ruhe. Wie geht's dir da?
Ja, geht mir ähnlich. Vor allem, also noch schlimmer ist es, wenn du halt so viel geplant hast, so viel im Kopf hast und jetzt nicht nur irgendwie Kunden bedienst, gell, sondern ja auch was Eigenes machen möchtest. Das spürst du, glaube ich, am meisten.
Ach, total.
Und der Tag braucht einfach 64 Stunden.
Ja, und schade ist immer wieder, gell, man nimmt sich so die eigenen Sachen vor und wie jedes Jahr am Jahresende die eigene Website. Du hast das schon geschafft, gell?
Richtig, also seit Mitte, Ende letzter Woche so die letzten Feinschliffe noch gemacht. Ist natürlich noch nicht alles perfekt. Es wird immer weiterentwickelt, das ist ja ein Projekt, das immer lebt, gell?
Mhm.
Aber endlich, und das ist bestimmt eine eigene Folge wert, endlich ein Tool auch gefunden, mit dem ich meinen Stil, meinen Geschmack da so gut umsetzen kann in WordPress, wie ich es bisher noch nie gedacht hätte.
Mhm.
Also cool. Hat richtig Spaß gemacht, das zu machen.
Aber schön, dass du es online gebracht hast. Übrigens, breu.design.
Gell? Richtig, kurz und knackig.
Mhm. Also ich habe es von gestern tatsächlich total einverleibt, die gesamte Website, also inklusive wirklich Lesen und Ding, hat Spaß gemacht. Also wir reden ja eh nur drüber, gell? Mhm. Aber ich finde, dass es cool geworden ist, also wirklich.
Cool, freut mich. Dann würde ich sagen, gehen wir es an, oder?
Mhm.
Schauen wir mal, ob er erreichbar ist.
Wähle jetzt mal, Moment.
Hallo?
Hallo.
Hallo, servus, hallo. Raman, servus, hallo. Hier ist der Michi vom Podcast Projektabhängig.
Hallo, könnt ihr mich gut hören? Ich habe irgendwie so ein bisschen schlechte Verbindung heute.
Jordi, wie ist es bei dir?
Oh, ich höre dich eigentlich, ja, ein bisschen leise, aber trotzdem noch ganz gut.
Doch, also okay. Tonmäßig passt eigentlich soweit.
Okay, super. Gib mir mal ganz kurz eine Sekunde. Ich laufe noch mal kurz rüber. Wir haben hier so ein Tonstudio, wo ich ein bisschen abgeschirmt bin und die anderen nicht störe.
Ah, okay.
Gib mir mal eine Sekunde, dann gehe ich gleich sofort hin. Moment. Okay, da bin ich.
Hi. Perfekt. Hi. Hi. Schön, dass es geklappt hat. Freut uns wirklich, dass du dir die Zeit genommen hast. Vielen Dank schon mal dafür.
Absolut, ja.
Ja, klar. Danke euch, dass ihr mich hier zu eingeladen habt.
Raman, wie geht's dir? An was arbeitest du gerade?
Mir geht's ziemlich gut zurzeit. Ich habe irgendwie einen ganz guten Lauf, habe ich so das Gefühl. Irgendwie so einfach ein paar gute Wochen jetzt am Stück gehabt. Ich arbeite zurzeit an so zwei Projekten gleichzeitig ein bisschen. Zum einen mache ich, da kann ich noch nicht so mega viel drüber erzählen. Ich mache gerade was fürs britische Fernsehen, arbeite ich an so einem, ja, an so einer Serie, wo ich die Chance habe, ein bisschen was zu directen. Und dann mache ich noch so ein Projekt für einen Freund von mir, den Felix. Da mache ich so Visualizer für so ein Musikprojekt von dem. Also so ein bisschen so ein Passion-Projekt und ein bisschen ein Arbeitsprojekt. Ah, so cool. Nebenher. Ja.
Sehr cool. Du hast gerade das Wort Serie erwähnt. Für eine Livestreaming-Plattform, also für eine Streaming-Plattform, die man so kennt, oder?
Nee, tatsächlich fürs britische Fernsehen. Ich weiß nicht, wie viel ich sagen darf. Ich glaube, ich darf nicht mal den Sender sagen. Aber es
ist, okay. Na, alles gut.
Fernsehen laufen.
Wir wollen dich nicht in Schwierigkeiten bringen.
Nee, keine Sorge. Ich glaube, das ist noch alles im Rahmen. Ich glaube, das ist okay. Ja.
Du, weil du gerade gesagt hast, du bist in einem Tonstudio. Was machst du in einem Tonstudio?
Wir haben hier so einen, also ich wohne ja in Hamburg, ne? Und in Wilhelmsburg, so ein Bezirk von Hamburg, haben wir so ein Atelier, als so ein Gemeinschaftsatelier. Das ist Teil von so einem größeren Atelierhaus, was so ein Solidarprojekt ist, was so mit EU-Geldern gefördert ist. Und da haben wir halt einen Atelierraum, der ziemlich groß ist. Den teilen wir uns insgesamt unter 15 Leuten. Und da hat sich eine von unseren Ateliermenschen hat sich da ein Tonstudio reingebaut, weil dieser Mensch, Max Gausepohl heißt, der ist ein Sounddesigner, der macht hier immer seine Sounddesign-Arbeit und hat dann so auf YouTube quasi Trockenbau-Tutorials geguckt und sich hier in ein Tonstudio reingebaut, in unseren Atelierraum.
Okay, cool.
Warum auch nicht, gell?
Ja, na klar. Ich fand es auch mega beeindruckend. Der hat das halt einfach so, also ich bin so händisch gar nicht so begabt, glaube ich, so handwerklich. Und der hat halt einfach angefangen, von 0 auf 100 hier einfach ein kleines Haus in den Raum reinzubauen. Und es hat super funktioniert, ja.
Es wäre tatsächlich auch einer meiner Fragen, die würde zwar weiter unterkommen, aber weiter unten erst kommen, aber dann greife ich sie mir vor. Bist du auch ein Audio-Freak? Hast du auch mit Ton zu tun?
Also ich habe halt irgendwie über Bande gespielt mit Ton zu tun. Ne? Also ich mache ja mittlerweile, ich habe zwar meine Wurzeln in der Illustration, aber mittlerweile mache ich größtenteils Film und Animation und ganz viel halt Musikvideos. Also das ist so ein bisschen, zumindest die letzten Jahre, so mein Steckenpferd gewesen. Und dadurch habe ich halt insofern total viel mit Sound zu tun, weil ich halt immer mit MusikerInnen arbeite. Mhm. Und die, was die halt machen, so die Musik, die sie zu mir bringen, beeinflusst natürlich auch total unmittelbar die Filme, die ich dazu mache oder die Musikvideos, die ich dazu mache. Ja. Also ja, genau.
Jordi, ich würde sagen, wir fangen mal von vorne an, oder?
Genau. Also es ist ziemlich interessant, wie wir auf dich aufmerksam geworden sind, Raman, weil grundsätzlich habe ich deinen Namen bisher noch gar nicht irgendwo entdeckt, bis ich tatsächlich mal einen Artikel von der Page gelesen habe über deine Arbeit, über dieses Musikvideo, was du gemacht hast für Cold Hearted, gell?
Genau.
Und das war so der erste Berührungspunkt, wo wir uns dann gedacht haben, so hey, also die Person, die dahinter steckt, hinter dem ganzen Kunstwerk, ist schon ziemlich, ziemlich cool. Und
ach, wie süß, ja, danke schön.
gedacht, gesagt, getan. Gell? Wir haben die Einladung rausgeschickt und haben uns jetzt dann so in der letzten Woche wirklich eingängig mit dir beschäftigt und haben da extrem viel für uns rausgenommen und finden halt wirklich, dass du ja ganz eine umfassende Persönlichkeit hast, die es wert ist, mal von allen Seiten zu beleuchten.
Weil es so viele Facetten gibt. Da werde ich ja ganz rot, ey. Vielen Dank.
Ja, na, es ist tatsächlich so, weil man muss schon irgendwie sagen, dein Werk, also diesen Film, den du kreiert hast, für die beiden Musiker, das prägt einen und zum gewissen Grad wird man dadurch ja auch noch bekannter. Man bekommt eine riesige Reichweite. Der Nachteil, würde ich sagen, ist dabei, dass man sehr schnell auf dieses Werk oder auf dieses Resultat begrenzt wird. Und dass halt die Menschen dann sagen so, ach, der Rahman Jafari, ach, der hat doch das und das gemacht. Aber was steckt hinter der Person? Also das haben wir uns für heute auf die Fahne geschrieben, dass wir das mal eingängig diskutieren und dich da wirklich erzählen lassen aus dem Herzen heraus. Deswegen sprich ruhig von der Seele weg, was dir in den Sinn kommt. Und ja, du bist der Rahman Jafari, du bist 28, glaube ich, gell? Also
genau, ja, 28.
Ein Jahr älter als ich. Du lebst gerade in Hamburg, weil du bist ja bezüglich des Studiums dorthin gezogen. Eigentlich bist du ja Berliner.
Genau, richtig.
Kurze Frage, bist du gerade noch im Studium drin?
Ich bin so ein ewiger Masterstudent. Ich habe so direkt nach dem Bachelor bin ich eigentlich so ins Berufsleben rein und habe halt auch direkt eine Dozentenstelle an meiner Uni bekommen. Und dann habe ich irgendwie so diesen Moment verpasst, meinen Master zu machen und bin jetzt so im 10. Mastersemester und muss irgendwie noch so meine letzten 2-3 Scheine irgendwann mal machen. Da habe ich mir jetzt ganz fest vorgenommen, nächstes Jahr meine Scheine fertig zu machen und meinen Abschlussfilm zu machen, weil ich irgendwie so viel in Projektarbeit gesteckt habe die letzten 3-4 Jahre, dass ich nicht mehr zum Studieren gekommen bin plötzlich.
Ja. Das kann ich mir gut vorstellen, gerade jetzt, wenn sich halt die nächsten Projekte und auch die nächsten Kundinnen ankündigen, gell, dann wird es noch schwieriger, das alles irgendwie unter einen Hut zu bekommen.
Ja, total. Also ich glaube, das ist so ein bisschen dieses, ne, die Karotte, die dem Esel vor der Nase hängt. So irgendwie nach dem Studium kamen dann so die ersten Jobs, wo ich so richtig das Gefühl habe, da will ich irgendwie gerne Zeit investieren und die liegen mir irgendwie am Herzen, weil das so coole Projekte waren und dann war halt immer das nächste Projekt noch interessanter als das davor und fast forward, irgendwie ist man 4 Jahre im Masterstudium und hat immer noch seinen Abschluss nicht gemacht, also ja, genau, also so ein bisschen muss ich mir, glaube ich, mal die Zeit nehmen und jetzt habe ich mittlerweile, glaube ich, auch ein bisschen die Ruhe und die Sicherheit, dass dieser Traum vom irgendwie Animationsfilme machen direkt wieder vorbei ist, wenn ich jetzt den nächsten Job ablehne. Also ich glaube, ja, da ist jetzt Moment langsam gekommen.
Jetzt ist es ja so, wir haben ein bisschen in die vorhandenen Podcasts reingehört, die du schon mit anderen Kollegen hattest.
Und der mit Robert, ne?
Richtig, genau. Ja. Und das war ganz interessant, weil du erwähnt hast, oder es ist so aus deinen Aussagen hervorgegangen, um jetzt so ein bisschen auf deine Story zu gehen, ja, und dass wir uns damit ein bisschen beschäftigen. Du hast so ein bisschen von dir gesagt, dass du ja bei deinen Arbeiten nicht so sehr planerisch vorgehst, sondern dass du eher den Prozess als solches einfach nur fließen lässt. Also du begibst dich auf eine Reise, du fängst einfach an zu arbeiten und du schaust dann einfach, wo die Reise hingeht. Was wir uns dabei gefragt haben, ist, verliert man sich da nicht recht schnell in zu viele verschiedene Ideen? Also wie bekommt man da den roten Faden hin bei so einer Herangehensweise?
Vielleicht, wenn ich das noch einschieben darf, vielleicht Jordi und ich, wir sind ja so die absoluten Konzeptfreaks, gell, und konzeptionellen Denker und ich habe immer so eine Gruppe von Auszubildenden, die ich betreue und mache immer Workshops und denen lernt man natürlich, ja, sie müssen erst konzeptionieren und dann umsetzen und so weiter. Und das hat mich schon sehr fasziniert, dass, als du das beschrieben hast, auch mit deinem Skizzenbuch und so weiter, dass du da deine Fetzen so sammelst und dann trotzdem in der Lage bist, daraus wieder eine Story zu bilden. Also das ist schon richtig cool. Also so andersrum, so verdreht, aber mega.
Ja, also danke auf jeden Fall. Ich muss dazu sagen, den Podcast, den ihr damals gehört habt, den habe ich aufgenommen. Das war direkt nach meiner Bachelorarbeit. Das ist jetzt 5 Jahre oder sowas her. Mhm. Und das war auch mein erstes Animationsprojekt. Und ich habe damals, ich bin da so ein bisschen reingestolpert in die Animation als Medium und habe quasi so Learning by Doing mir irgendwie Tools zurechtgelegt, mit denen ich irgendwie dieses Projekt umsetzen konnte. Und Teil davon war halt irgendwie so ein Vertrauen in den Prozess als so Denkart zu entwickeln. Und ich habe danach auch meine These darüber geschrieben, über die epistemischen Qualitäten von Frame-by-Frame-Animation und da so die Prozesshaftigkeit irgendwie als Strategie rausgearbeitet. Und das hat sich auch damals total für mich bewahrheitet, weil die ersten Projekte, die ich gemacht habe, alle sehr aus dem Bauch heraus, sehr so mit einem großen Gestus, sehr viel aus so dem Unterbewusstsein rausgeschöpft waren. Aber umso weiter ich irgendwie diesen Weg so gegangen bin, des Animationsfilmemachens und vor allen Dingen umso mehr ich angefangen habe, mit anderen Leuten zusammenzuarbeiten, also die Projekte, die ich jetzt mache, mache ich ja nicht mehr alleine, musste ich natürlich irgendwie Strategien entwickeln, dieses so sehr intuitive, emotionale irgendwie auf eine Art und Weise kanalisieren zu können, dass das kommunizierbare Ideen und präzise Konzepte werden. Und ich glaube, so hat sich dieser sehr intuitive Prozess hat sich so ein bisschen in die Konzeptphase einfach verlagert. Also ich schreibe natürlich für die meisten Projekte, die ich mache, halt einfach Pitches und versuche irgendwie diese Ideen greifbar zu machen für die Menschen, die da mit mir arbeiten wollen. Und diese Phase, in der ich den Pitch schreibe, in der passiert quasi das, was ich früher über dieses gesamte Projekt gestreckt habe. Und zwar so ein sehr wildes, chaotisches Ideen aneinander reiben und schauen, was passiert, wenn man Dinge nebeneinander hält, die scheinbar nicht zusammenpassen. Und sobald aber dann der Pitch steht, sind das natürlich wahrscheinlich, wie ihr das auch bei euch kennt, einfach Konzepte, die ja relativ klar lesbar und verständlich sind und außerhalb meines Kopfes und außerhalb meiner Seele auch existieren. Mhm. Also das ist so ein bisschen der Professionalisierungsprozess, den ich so die letzten 5 Jahre oder so durchgemacht habe.
Aber dieses Spontane, was du ursprünglich für dich immer beibehalten hast oder gepflegt hast, existiert es noch?
Das existiert auf jeden Fall. Es ist halt, ne, ich versuche das immer so zu beschreiben, wenn ich jetzt irgendwie so Workshops gebe oder Artist-Talks halte oder so, dass halt dieser Prozess, wie ich es gerade meinte, der ist halt kondensiert so ein bisschen auf den Anfang, dass ich irgendwie, wenn ich an ein Projekt herantrete, also kann man ja ganz konkret mal irgendwie an einem Musikvideo festmachen, sowas, dann kriege ich halt einen Song und gegebenenfalls werden mir noch so ein paar Ideen mitgeschickt. Oft ist es einfach so ein bisschen so eine Wildcard und die Leute fragen mich danach, was ich gerne damit machen würde. Und diese ersten 2 Wochen der Auseinandersetzung mit der Musik und mit den Ideen, die sind halt so total so, keine Ahnung, spontane, so kalte Fusion mäßig, so spontane Reaktionen, die irgendwie mich in eine Richtung schießen, auf die ich jetzt nicht so richtig vorbereitet bin. Und das sind halt so Sachen wie, ich fange halt einfach an, so assoziativ zu zeichnen und ich bin auch so ein Pinterest-Freak, also ich mach dann so ganz schnell so riesige Bildersammlungen und guck einfach, wo irgendwie eine Resonanz zwischen dem Element Musik und dem Element Bild entsteht. Manchmal schreibe ich auch einfach so ein bisschen in Worten und suche nach Ideen in der Sprache. Und dieses Intuitive passiert halt da. Aber sobald ich irgendwie, sagen wir mal, zur Abgabe des Pitches oder so, irgendwie diese Ideen zusammenziehen muss, dann passiert in dem Moment, also ich merke das so richtig, das ist so, die Ideen werden konkret in dem Moment, wo ich sie dann quasi in den Pitch hineintue. Und dann kollabieren diese vielen Möglichkeiten, die so gleichzeitig existieren, so fast schon so Quantum Mechanics mäßig, dass so alle Möglichkeiten gleichzeitig da sind. Sobald ich sie beobachte quasi so, kollabieren die so in eine von ihren möglichen Realitäten und dann wird daraus eine Idee so. Und danach ist halt, muss ich mich irgendwie dann auch daran halten, so, weil das ist das, was ich am Anfang kommuniziert habe an die Band oder das Label oder mit wem auch immer ich arbeite, dem Fernsehsender, wie auch immer.
Was genießt du persönlich mehr, das völlig Freie und Spontane oder das Professionalisierte?
Also ich glaube tatsächlich, bin ich mittlerweile voll happy in diesem Zustand, den ich halt jetzt gerade so habe, wie so meine Ideen sich entwickeln, weil, also ich weiß nicht, ob das anderen Leuten auch so geht, weil ich glaube, Pitchen ist ja schon als, also man muss ja ehrlicherweise sagen, dass diese Idee des Pitchens so, I don't know, arbeitsrechtlich oder so, echt ganz schöner Murks ist so. Das ist irgendwie schon krass problematisch ja. So und sehr ausbeuterisch, was, ja. Was da irgendwie für Logiken hinterstecken. Aber unabhängig mal von dieser Dimension so, mir macht das total Spaß, weil ich habe das Gefühl, ich darf mir quasi den gesamten Film erdenken, ohne ihn machen zu müssen und habe quasi the joy of the idea habe ich dann quasi in diesem Pitching-Prozess und irgendwie diese Roadmap, die mir das halt dann irgendwie vorgibt, in der fühle ich mich auch meistens sehr wohl dann. Also das sind ja immer noch meine Ideen und meine Hirngespinste und wenn dann das Projekt irgendwie genehmigt ist und ich dann anfange zu storyboarden und irgendwie an Animatics und so zu arbeiten und Designs zu machen, dann fühle ich mich halt total wohl in dem Gefühl, dass ich irgendwie schon ziemlich genau weiß, was so die Laufrichtung ist. Wo es dann genau endet, das weiß ich dann auch selber immer noch nicht so genau, weil vieles passiert natürlich, also wissen ja alle Leute, glaube ich, die gestalterisch arbeiten, passiert dann auch in der Umsetzung, entsteht noch eine Magie, die irgendwie unkontrollierbar ist und die möchte ich mir auch bewahren. Aber es gibt mir irgendwie so ein Gefühl von so einer Sicherheit, die ich auch total genieße aktuell. Aber who knows, so wenn ich jetzt meinen Abschlussfilm in Angriff nehme, kommendes Jahr, wer weiß, vielleicht gönne ich mir dann noch mal ein bisschen mehr das Chaos und schau mal, wo es mich dann hinführt.
Interessant.
Es ist spannend, weil Michi, wir haben uns eh letztens drüber unterhalten, wo wir die Themenschwerpunkte und Fragen für dieses Interview vorbereitet haben. Gerade wenn es um das Thema ja, locker, lässige, spontane Kreativität geht. Dir geht's ja auch so, nach vielen Jahren Selbstständigkeit, irgendwann handelt man ja nur noch zeiteffizient, nur noch akribisch, nur noch strukturiert. Da gibt's fast gar keine Möglichkeit mehr, dass du wirklich so in den Tag mal hineinlebst, bewusst und sagst, ach, heute lasse ich's mal auf mich zukommen und mal mache ich das, sondern da ist schon sehr viel planerisches Kalkül dahinter oder planerische Handlung dahinter, wo du auch gesagt hast, manchmal ist es schon ein wenig schade, dass man das nicht mehr hat, gell?
Ja, total. Also wirst lachen, Raman, auch auf dem Podcast hin, als ich diesen Satz oder diese Beschreibung von dir so gefeiert habe mit deinem Skizzenbuch und so weiter. Also ja. Ich hatte mal fast 20 Jahre eine Band, da war ich noch etwas jünger. Und in der Tat habe ich wieder gekramt in meinen Audiofetzen und Audiofiles, die teilweise noch auf Kassette, man höre Magnetbandkassette existieren. Ja, ja. Und tatsächlich habe ich hier wieder angefangen, alte Ideen, also das war nur mehr irgendeine Strophe oder Bridge, die überhaupt keinen Zusammenhang hat mit irgendwas und ist auch nie ein Song draus geworden, aber da habe ich wieder angefangen, das mir zum Rauskramen und ich war da fast dankbar dafür, weil wie das inspirieren kann, dass man sogar Gewohnheiten, die vor 20 Jahren sind, wieder ein bisschen aufleben lässt. Also ich habe das diesen Satz, den du da so beschrieben hast, den habe ich extrem wichtig gefunden und so nachhaltig auch für junge Leute, glaube ich.
Wow, verdammt beautiful. Ja, danke fürs Teilen auf jeden Fall und der kleinen Anekdote. Ja, also ich glaube, ich habe wirklich das Glück, dass dadurch, dass die Bereiche, in denen ich arbeite, so echt mir sehr, sehr viel Spielraum aktuell noch geben. Ich mich nicht in so einer übergeordneten Lebensstruktur irgendwie so sehr eingeengt oder so fühle. Natürlich hat diese Professionalisierung, also ich merke es halt total dadurch, dass ich halt jetzt so immer so große, also nicht immer, aber immer mal wieder an Projekten arbeite mit größeren Teams, dass ich ja auch irgendwie eine Ansprechperson werde und irgendwie Verantwortung trage für anderer Leute Zeit. Und das gibt mir natürlich so ein bisschen auch den Anspruch, so sehr on point immer zu sein. Aber ich versuche mir, so viel ich das kann, so manchmal fällt es mir leichter, manchmal fällt es mir schwerer, so irgendwie dieses flanierende, schlendernde mir so beizubehalten, weil es ist irgendwie, glaube ich, so ein Zustand, in dem ich mich eigentlich am lebendigsten fühle und in dem ich irgendwie am ehesten an der Realität teilhabe, so. Und ich glaube, es ist einfach, ja, ich versuche das nicht aus dem Blick zu verlieren. Neben allem Spaß und, ja, und den Chancen, die mir so gegeben werden, irgendwie möchte ich auch einfach weiter Mensch abseits des Schaffens sein können.
Ja, das merkt man. Und du hast ja auch, glaube ich, in diesem Podcast auch erwähnt, dass dir wichtig ist, dass du immer im Bereich Kultur tätig bist, gell? Also
ja,
gar nicht immer so im Bereich Werbung verheizen, das willst du, glaube ich, gar nicht so, gell?
Also ich war auf jeden Fall, das ist total irgendwie fast schon so eine Art Prämisse gewesen, mit der ich in dieses Feld hineingegangen bin. Mhm. Mal gucken, ob sich das bewahrheitet. Also ich lebe halt einfach wirklich so ein sehr studentisches ja, Leben. Ich habe jetzt irgendwie keine krassen Ausgaben oder so und ich habe auch irgendwie nicht besonders viel Ambition, viel Geld zu verdienen in meinem Leben. Also hatte ich auch nie wirklich vor. Aber who knows so. Also es wird irgendwie der Test der Zeit wird dann zeigen, was ich mache, wenn mir weitere Chancen gegeben werden und die vielleicht mir die Möglichkeit geben, irgendwie mehr Geld zu verdienen und ob ich wo ich da irgendwie meine Grenzen ziehe. Ich habe da noch nicht so eine klare Position zu. Ich nehme das so ein bisschen day by day gerade, die Sachen, die so auf mich zukommen. Und ich merke halt auch einfach, dass dadurch, dass ich halt echt wirklich Bock habe, primär einfach meine eigenen Sachen zu machen, also unabhängig jetzt mal davon, ob jetzt, dass die Musikvideos auch echt alles Herzensprojekte sind, ich glaube, ich will einfach gerne meine Filme machen, zu meinen Themen, zu meinen Bedingungen. Und dafür werde ich, glaube ich, früher oder später wahrscheinlich einfach Geld brauchen, was mich über lange Zeiten finanziert, dass ich einfach sagen kann, ich mache jetzt diese Projekte und nehme in der Zwischenzeit keine Jobs an. Also, I don't know. Mal schauen, was sich da zeigt. Ich habe bloß irgendwie so oft beobachtet, dass echt viele von den KünstlerInnen in der Animation, die ich echt bewundert habe, irgendwann einfach aufgehört haben, ihre eigenen Projekte zu machen, weil sie so ein bisschen von der Werbung absorbiert wurden. Und das ist gar kein Urteil von meiner Seite aus drin. Es war einfach so ein bisschen so, ich fand das dann so schade, weil einfach keine neuen Projekte mehr von ihnen rauskamen. Und das ist so ein bisschen, glaube ich, die Balance, die ich sehr, sehr bewusst beibehalten möchte. Also ich bin, glaube ich, in erster Linie interessiert daran, Kunst zu machen und was auch immer das dann wie auf der anderen Seite bedeutet, wie viele Jobs ich ablehnen muss. Ich glaube, da möchte ich sehr mit wachem Auge mit umgehen.
Ja, ist aber echt total bodenständig und sympathisch. Also top.
Ich glaube, da bewahrheitet sich so das Sprichwort, viele Köche verderben den Brei. Ja, wenn du dich halt darauf einlässt, dass du für sagen wir mal, große Agenturen oder Konzerne kreative Werke durchführst, dann gibst du ja so ein bisschen von deinem eigenen Freiraum auf, wie du schon erwähnt hast. Und dieser persönliche Stil, diese unverkennbare Handschrift, die du mit deinen Illustrationen und Filmen entwickelt hast, ich kann mir schon vorstellen, dass du ja alles dafür geben wirst, um das beizubehalten und verhindern möchtest, dass das irgendwie von Dritten beeinflusst oder gar verwischt wird, gell?
Ja, also danke erstmal. Ihr seid so lieb zu mir. Das ist total schön, dass ihr so viele gute Worte über meine Arbeit von ihr habt. Das weiß ich sehr zu schätzen. Danke dafür. Ja, es ist, wie gesagt, ich glaube, ich möchte mich selbst so ein bisschen davor bewahren, so mega dogmatisch zu sein, weil die Umstände, die man lebt, ändern sich ja. Aber ich glaube, was mir einfach mega precious ist, ist einfach meine Lebenszeit so. Und ich merke, das habe ich auf jeden Fall eine Beobachtung, die ich schon machen konnte. Und ich glaube, durch diese Beobachtung, die ich gemacht habe in meinem eigenen Leben, dadurch formt sich auch mir mein Handeln und meine Gedanken so. Ich werde einfach, glaube ich, also das bin ich ganz persönlich auf einer emotionalen Ebene, meine erlebte Realität, gar nicht mal so konzeptionell gesagt, ich werde einfach total unglücklich, wenn ich zu lange Zeit und Energie in Projekte stecke, an die ich nicht wirklich glaube. So. Also ich merke, das saugt mir so voll irgendwie meine Lebenskraft und das ist so, ich weiß, klingt voll melodramatisch. Aber
ich glaube aber, dass es so richtig und wichtig ist. Ich glaube, es ist gut so.
Ja, und dementsprechend ist mir, glaube ich, einfach wichtig, nicht in so einen so vorwärts zu stolpern die ganze Zeit und mir zu denken, ja, aber dann beim nächsten Mal sage ich nein oder so, sondern irgendwie, ja, ich bin jetzt irgendwie präsent und jetzt irgendwie kann ich lebendig an der Realität und der Gesellschaft teilhaben durch das, was ich mache so Und irgendwie möchte ich diese Zeit sehr, sehr bewusst nutzen. Und klar, es kann voll gut sein, dass ein Job kommt, der ist übelst geil bezahlt. So. Mhm. Und ich denke mir so, Alter, wenn ich den jetzt mache, dann habe ich erstmal 2 Jahre lang irgendwie ein bisschen finanziellen Puffer. Mhm, dann klar. Kann das voll gut sein, dass ich den dann mache. Und dann denke ich mir, geil, so, damit das erlaubt mir jetzt meine nächsten freien Projekte. Who knows? Man wird sehen, was die Zeit bringt.
Ist ja auch nichts Unmoralisches dann, gell? Ja, also ist ja völlig okay. Mhm.
Ja. Ja, genau. Also mal schauen, Step by Step. Ich bin jetzt gerade, da bin ich irgendwie eigentlich ganz happy an der Stelle, wo ich bin.
Mhm. Darf ich fragen, Raman, ist es jetzt so, also vielleicht muss man da jetzt nochmal zurückgehen und für die ZuhörerInnen das nochmal sagen, du hast das Musikvideo von Elton John und Dua Lipa gemacht und da gibt es natürlich viele Fragen dazu. Die erste oder eine davon wäre, rennen die jetzt alle seitdem dir die Bude ein oder wie geht's dir da oder wie ist so dein Tag oder hält sich das alles in Grenzen? Wie muss man sich das vorstellen?
Ja, also interessanterweise hält sich das viel mehr in Grenzen, als ich dachte. Aha. Also ich habe als ich die Möglichkeit bekommen habe, an diesem Projekt zu pitchen, hatte ich auch erst gar nicht vor, das zu machen. Ich hatte erst abgesagt, weil ich halt das klang so absurd irgendwie. Mhm. Also einfach so der Scope war so, ja, come on, Leute, als ob ich jetzt für Elton John und Dua Lipa ein Musikvideo mache. Also das könnt ihr ja sonst wem erzählen.
Echt, oder?
Ich habe, glaube ich, 2-mal abgelehnt. Und dann habe ich irgendwann, also ich habe so eine Produktionsfirma in London, Blink Inc., die sind total toll, sind echt sehr coole Leute. So, und fühle mich da voll gut aufgehoben, seitdem die mich irgendwie so vor einem Jahr, anderthalb Jahren so unter ihre Fittiche genommen haben. Aber ich hab natürlich einfach die Erfahrung gemacht, dass ich habe halt dann für einige Projekte im vergangenen Jahr gepitcht und mir auch echt Mühe gegeben, so coole Ideen zu entwickeln und da irgendwie auch Energie und Herz reingesteckt. Und dann sind diese Projekte halt viele von denen sind nicht zustande gekommen. Und dann hatte ich so, als diese Anfrage von Elton John und Dua Lipa kam, war ich ein bisschen so, oh, ich werde jetzt mich nicht dafür verbrennen, dieses Projekt zu bekommen. Als ich dann ja gesagt habe, ich kam da gerade aus dem Urlaub zurück und dann, ich habe mich halt so für so 2-3 Stunden aufs Bett gesetzt und einfach schnell so ein ganz, also für meine Verhältnisse sehr low concept, sehr wenig Erzählung, einfach eine visuell starke Idee, so aber was Fixes so geschrieben und dann habe ich halt irgendwie dieses Projekt bekommen, was auch total überraschend war. Und seitdem das halt jetzt irgendwie fertig ist, ich dachte halt so, wow, das wird jetzt so, keine Ahnung, jetzt bricht so der Damm und mir flatten so die E-Mails ins Postfach und zählt sich total in Grenzen. Ich glaube, das Ding ist so, dass tatsächlich einfach Musikvideos so rezipiert werden, dass sie einfach auf die Musik machenden Menschen so mit denen verknüpft werden. Also ich glaube, die wenigsten Leute, die das Video sehen, machen sich die Mühe, in die Credits zu gehen und dann meinen Namen zu suchen im Internet und mir dann zu schreiben. Also das ist so viele Steps dazwischen und das machen auch Leute. Also sind auch viele Leute dadurch auf mich aufmerksam geworden, aber nicht mal ansatzweise proportional zu dem, wie präsent und laut dieses Video ist. Ich habe jetzt gestern oder so geguckt, das hat irgendwie über 100 Millionen Views mittlerweile. Das war so mäßig, mein Dad hat mir irgendwie, das lief in der Tagesschau und im Heute-Journal und auf 3, also es hat so selbst in so deutsches Fernsehen hat es irgendwie dieses Video geschafft. Ich habe Freunde, so Leute, die ich ewig nicht gesehen habe, schicken mir so Videos, wie sie gerade im Gym sind und das auf dem Gym-Fernseher läuft. Also total absurde Dimension. Es ist einfach so ein Teil von so zeitgenössischer Popkultur geworden.
Mhm, genau.
Aber wie viel davon mich erreicht, ist wirklich überschaubar. Also,
echt, oder? Krass.
Ja, es ist, ich finde es eigentlich auch echt ganz angenehm, muss ich sagen. Ich habe, ich glaube, das macht das alles irgendwie ein bisschen weniger aufgeregt. Alles. Ja, es ist mehr so ein, ich habe das jetzt so gemacht, das ist irgendwie eine dicke Plakette, aber ja, mein Leben hat sich dadurch jetzt nicht fundamental geändert oder so.
Also diese Aussage finde ich wirklich, wirklich inspirierend, weil aus dem Grund, erstens einmal kann die Erwartungshaltung ja ins Unermessliche wachsen, wenn du damit konfrontiert bist, jetzt für richtige Weltstars ein Projekt zu realisieren.
Mhm. Ja.
Da gibt es sehr, sehr viele, also gerade junge Menschen, die dann völlig den Bezug zur Realität verlieren und sich dann einbilden, sie werden jetzt die Millionäre schlechthin.
Ja.
Und wenn diese Erwartung oder diese Hoffnung dann ausbleibt, wenn das dann nicht so ist, wie sie sich das vorgestellt haben, dann bricht da eine ganze Welt zusammen. Und deswegen finde ich das sehr, sehr wertvoll, an diesem Praxisbeispiel jetzt zu sehen, dass selbst wenn sich eine riesige Möglichkeit da auftut, wenn man die Möglichkeit hat, mit großen Persönlichkeiten zusammenzuarbeiten, dass es trotzdem nicht heißt, dass man sofort einen großen Erfolg daraus ziehen kann. Also es kann, und da bin ich mir ziemlich sicher, es wird irgendwann der Punkt kommen, wo man dir die Tür einrennt, bin ich mir ganz sicher. Mhm. Es kann halt nur sein, dass es irgendwann passiert, also zu einem Zeitpunkt, wo du gar nicht damit rechnest. Und
ja, also
da bodenständig genug zu sein und zu sagen, ich lass es mal auf mich wirken, ich möchte, für mich ist es wichtig, Freude an dem Projekt zu haben,
ja,
und ganz egal, was hinten dabei rauskommt, das finde ich wirklich wichtig.
Das ist schön gesagt, total schön, ja. Für mein Gefühl reicht mir auch total, wie viele Leute mir die Tür einrennen. Mhm. Es ist nur einfach, also ich bekomme mit meinen E-Mails nicht hinterher, aber das war auch schon vor dem Projekt so. Also ich bin irgendwie, brauche mal ewig, um zu antworten, einfach weil das irgendwie, finde ich, viel Kraft kostet. Aber ja, mal schauen. Ey, ich bin total, gespannt, was noch so kommt. Und ich bin mittlerweile auch, glaube ich, einfach ein bisschen entspannter mit diesen ganzen Sachen geworden. Also ich irgendwie damals, als ich diesen Podcast mit Robert aufgenommen habe, das ist ja, wie gesagt, jetzt so 4 Jahre her oder 5 oder so, da war das noch alles gar nicht abzusehen, aber da war mir das alles schon mega zu viel. Also da war ich viel, viel gestresster und viel so überwältigter von diesem, von so der Resonanz, die mein erstes Musikvideo schon hatte, was irgendwie, weiß ich nicht, 200.000 Leute gesehen haben oder so. Also ist immer noch mega viel, aber jetzt im Maßstab zu dem. Das war mir schon so viel und ich glaube, mittlerweile habe ich einfach durch so ein bisschen diese Jahre so ein bisschen, ja, mehr einen kühlen Kopf, glaube ich. Und das tut mir ganz gut.
Wie zufrieden bist du mit dir selbst, wenn du auf das Musikvideo schaust?
Also ich finde, das ist ein cooles Video geworden, auf jeden Fall. Ich finde es echt irgendwie voll, kann man sich voll gut angucken. Es macht total Spaß, finde ich. Es ist natürlich auch, also das ist ein sehr bewusster Kitsch, ne, und irgendwie ein überstilisierter Kitsch, der irgendwie auch damit arbeitet, dass es Kitsch ist und so. Und es macht einfach Spaß, finde ich, anzugucken. Aber also meistens sind meine Arbeiten sehr, so sehr persönlich und kommen irgendwie von einem Ort von so großer Fragilität und von so sehr, so von einer willentlichen Verletzlichkeit. Mhm. Und das war dieses Projekt jetzt nicht so sehr. Es war mehr so eine Idee, die irgendwie easy war und irgendwie Bock macht, umzusetzen und so ein bisschen so, ja, so einfach einmal auf die Kacke hauen mäßig war. Und ich mag das total gern, aber ich habe nicht so einen krassen emotionalen Bezug zu diesem Projekt wie jetzt zu anderen Videos, die ich davor gemacht habe. Mhm. Aber es gliedert sich irgendwie auf eine total schöne Art und Weise in so einen Dreiklang mit den beiden Projekten, die davor waren, weil die irgendwie, also ich habe vor ziemlich genau vor einem Jahr habe ich einen ganz kurzen Mini-Kurzfilm für Adult Swim gemacht. Mhm. Der hieß I Want to Be the Ocean. Und dann habe ich im darauffolgenden Frühling, also jetzt vergangenen Frühling, habe ich ein Musikvideo für Squid gemacht, Pamphlets. Und irgendwie hängt sich da Cold Heart irgendwie total schön thematisch dran, als so eine Art, ja, so ein, wie so eine Trilogie. Und das gefällt mir total gut daran, dass die zu dritt für mich so in meiner eigenen Logik, in der Erzählung, die ich mir selbst über meine Arbeiten erzähle, hat das irgendwie voll die Stimmigkeit und das finde ich total schön.
Ich finde, dass sie für mich wirken die auch stimmig, also auch zueinander. Also ich finde, das hat irgendwie was, was Verbundenes und doch nicht, aber trotzdem, man merkt da schon den Künstler raus. Also ich spüre das schon raus.
Schön, das ist toll, das freut mich, danke.
Eine Frage, die mir da in den Sinn gekommen ist, wo ich mir so jetzt auch dieses I Want to Be the Ocean angeschaut habe. Ja. Im Vergleich zu Cold Heart, also das eine ist ja schon recht tiefgründig, es ist philosophisch schon fast. Mhm. Cold Heart dahingegen ist eigentlich nur pures Enjoyment, pure Freude, eigentlich nur cooler, funky Sound und es macht Spaß zuzuschauen, die Art und Weise, wie sich die Figuren bewegen. Also da muss man selber mitgehen, da kann man gar nicht anders.
Das stimmt.
Und cool. Da ist jetzt die Frage, die mir gekommen ist, wie siehst du das, Raman? Müssen oder ist es dein Bestreben, dass du in deinen Werken immer einen bestimmten Sinn mitgibst oder dass du irgendwas hineininterpretierst? Oder sagst du, eigentlich lasse ich es total offen oder ich gebe dem Werk gar keinen Sinn mit, sondern es wirkt halt einfach. Es ist das, was es ist.
Ja, das ist ja so ein bisschen fast schon die Kernfrage oder so, ne, von dem, was man, wenn man irgendwie so schöpferisch arbeitet oder kreativ arbeitet. Also ich gehe, glaube ich, also ich glaube, das empfinde ich so, egal was ich mache, zu einem gewissen Maß, wenn es aus einer Idee kommt, die von mir ist, habe ich irgendwie immer einen Bezug dazu, der sich nach, weiß ich nicht, Sinnhaftigkeit anfühlt. Das ist einfach, weil ich glaube, ich total viel von so meinem Lebensgefühl auch aus dem Schaffen ziehe. Und I Want to Be the Ocean war für mich ein wirklich, also ja, es war wirklich ein großer Schritt, so ein Versuch von mir, irgendwie mich einem Thema zu widmen, was so ein bisschen so eine Art Kernmotiv in meinem Leben, glaube ich, ist, und zwar der Zweifel einfach. Und mir war das total das Anliegen, so eine Art, es ist fast wie so ein Manifest oder so, dieser Film für mich. So kurz der auch ist und so bescheiden der irgendwie ist in seinem Ausmaß, es ist irgendwie so eine, ein bisschen so mein persönliches Manifest, und zwar den Zweifel nicht als eine Schwäche zu sehen, sondern den Zweifel einfach als so kernschönes, als empathische Grundeigenschaft irgendwie zu verstehen. Dass halt Zweifeln bedeutet, man ist bereit, andere Realitäten in seine hineintreten zu lassen, und man ist bereit, andere Perspektiven einzunehmen, und man ist bereit, sich in Frage zu stellen. Und das ist, finde ich, was total Schönes so. Aber irgendwie kriegt der Zweifel irgendwie hat voll den schlechten Ruf. Also
als ja, nee, aber es ist schön gesagt.
Was man vermeiden also, soll, ja. Ja. Und irgendwie war das halt da gerade mir voll das Anliegen, diesen Film zu machen, aufgrund der, wie es mir damals, also damals, wie es mir vor einem Jahr einfach ging, persönlich, worüber ich nachgedacht habe. Und dann kam halt zum Beispiel Squid und dieses Pamphlets-Video. Und da war halt gerade, das war so eine direkte Konfrontation mit Gefühlen, die auch schon in I Want to Be the Ocean drin waren, aber es war so eine Auseinandersetzung, weniger mit dem Zweifel, sondern wirklich mit sowas so ganz scharf umrissenen, wie so internalisiertem Selbsthass einfach, weil man irgendwie durch Gesellschaft, durch das, wie man sozialisiert wurde, so familienbiografischen Strängen, die sich durch das eigene Leben ziehen, wie ich einfach, also ich persönlich, aber ich glaube auch viele andere Leute, gelernt, beigebracht bekommen haben, Dinge in sich selbst abzustoßen, die sich eigentlich gut anfühlen, wenn man sie zulassen würde. Mhm. Und dieses Musikvideo von Pamphlets hat halt einfach textlich dafür so ein tolles Fundament gegeben und auch akustisch so, dass halt dann dieses Projekt so sich da so, da habe ich mich dann so in dieses Topic gestürzt, was irgendwie ein schönes Folgetopic war. Und dann kam halt Cold Heart, und wie gesagt, ne, da war die Idee war einfach so mega light-hearted, ich mache einfach was knallt und was Bock macht und was irgendwie laut und mutig ist. Aber in dieser Narration von diesen drei Videos ist es quasi so eine Art Conclusion. Es knüpft so schön irgendwie an das Ende von Pamphlets an, auch wenn es total unbewusst ist. So am Ende von Pamphlets kommt halt dieser Charakter aus seiner Isolation heraus und ist so dieses so transhumane, post-human, beautiful, godly creature. So. Und diese Art von Energie, von so I love myself, I'm beautiful the way I am, I don't need to be anything else. So. Mit dieser Energie treten halt die Figuren in Cold Heart auf und sind einfach so, yes, so einfach geil, so einfach geil. Mhm. Und irgendwie macht das dadurch total Sinn für mich persönlich. Und das ist, reicht mir schon total. Und ja, ob das jetzt so gelesen wird oder nicht, ist immer noch mal eine andere Frage. Ich glaube, viele Leute sehen sehr ähnliche Motive in diesen Projekten. Viele Leute finden es einfach nur fun und sieht cool aus und alles ist total legitim. Aber so sind diese Projekte irgendwie für mich mit ihrer Sinnhaftigkeit irgendwie aufgeladen. Und das finde ich eigentlich total schön.
Aber wie cool ist das, ja, so dieses Tiefgründige doch mal zu hören, gell? Oder Jordi, für uns ist das jetzt ein Segen. Also wir lieben ja dieses Tiefgründige. Ja. Und das ist so schön zu hören, die Gedanken daran und oder wie du das denkst oder wie du das dir gedacht hast, was da in dir innerlich passiert. Also ich finde das mega, also wirklich.
Oh, ja, danke.
Es ist grundsätzlich oder es tut gut. Ich bin mir sicher, wenn ein paar jüngere DesignerInnen den Podcast lauschen und sich jetzt diese Episode anhören, dass da so ein bisschen auch die Angst davor schwindet, dass man mit jedem kreativen Werk irgendwas bewegen muss. Ja. Weil nein, du musst nicht unbedingt gleich die Welt bewegen damit. Du musst nicht unbedingt die Gesellschaft damit bewegen, sondern es reicht, wenn es für dich ein Glücksgefühl bewirkt, wenn du mit dir selber und mit dem Ergebnis zufrieden bist, dann hast du schon gewonnen. Also dann ist das Kreative da schon völlig erfüllt und das ja ist ein bisschen ein erleichterndes Gefühl, muss ich sagen.
Absolut. Nimmt
ein bisschen so den Druck raus.
Ja, und ich finde auch jetzt so, ich habe es ja so meinen Azubis gesagt, dass wir jetzt die Podcast-Folge haben und so, die sind da aus dem Staunen gar nicht mehr rausgekommen und ich finde das auch echt inspirierend jetzt. Ich freue mich schon, wenn die das anhören, weil das hat irgendwas von Macher hervorheben, gell? Oder Macher hervorkommen lassen, so diesen Schub wieder Dinge zu tun, sich zu trauen. Also ich finde es extrem inspirierend, muss ich echt sagen.
Ach, danke, Leute. Das ist echt schön zu hören. Ich hab sogar, wenn ich da noch einen Gedanken hinzufügen darf zu dem, was ihr gerade gesagt habt, ich würde sogar noch darüber hinausgehen und sagen, es ist auch vollkommen okay, wenn man Projekte macht, die sich nicht nach Erfüllung und nach, I don't know, Realisierung von so dem Selbst anfühlen. Ich glaube, es gibt nämlich so einen total krassen Fallstrick in dieser ganzen so gemeinschaftlich gebauten Erzählung über das Kreativsein. Und zwar, dass irgendwie so, das ist immer Passion und das ist so, jedes Projekt ist so Herzblut und so. Und irgendwie entsteht dadurch, glaube ich, also mir ging das so und ich kenne total viele Leute, denen es genauso ging, ist so dieses Gefühl, dass irgendwie die eigene Identität total darauf basiert, was man für Arbeiten macht. Und dadurch wird jedes Projekt zu so einem existenziellen, bin ich wertvoll oder nicht, Kampf, weil man muss ja jedes Mal wieder aufs Neue beweisen, dass man irgendwie eine Berechtigung hat, diese Dinge zu tun, die man halt gerade tut. Und ich glaube, das geht total vielen Leuten so. Ich habe damit total gestruggelt, so im Studium besonders, in meinem Bachelorstudium. Und viele von meinen Freunden sind auch einfach an diesem Druck so weggebrochen, an diesem Gefühl von so, entweder bin ich jetzt ganz genial und toll oder ich bin nothing.
Ja, genau.
Und ich glaube, es ist voll okay, einfach auch mal Projekte zu machen, die einfach scheiße sind. Und die sind nicht der Maßstab für wie toll man oder wertvoll man als Person ist. So, man hat diesen Wert und ist einfach beautiful so oder so. Und es kann, was halt, ich glaube, man muss es halt als eine Möglichkeit verstehen. Es kann halt total schön sein, durch die kreative Arbeit so eine Art reflexiven Menschwerdungsprozess so nochmal neu zu erleben mit jedem Projekt und jedes Mal das Gefühl zu haben, wow, ich schaffe was und es ist irgendwie ein Teil von mir so. Aber das darf nicht eine Messlatte sein. So, ich glaube, das ist mir voll wichtig zu sagen.
Ist eine echt eine wertvolle Aussage, weil ich spüre das schon so im jüngeren Nachwuchs, sagen wir mal so, dass sich aufgrund der Vielfalt, die es ja, was ja schon alles gibt, viele trauen sich gar nicht mehr so richtig zu entfalten. Also die denken dann, bevor man Fehler macht, macht man lieber gar nichts. Also ich erlebe das wirklich häufig so.
Ja.
Deswegen stimmt, es muss nicht immer der Maßstab sein, gell? Und man darf auch mal Mist produzieren und das ist völlig okay. Ja.
Ich finde tatsächlich das andere Extrem, was ich persönlich so im Kreativumfeld häufig beobachte, weil Design und Kreativität momentan so dermaßen politisch ist und dermaßen gesellschaftlich und so klimagesteuert. Also dieses Thema Klimaschutz, Politik, Diversität und so weiter, das sind schon wichtige Bereiche in der Kreativität, wo man halt auch als DesignerIn eine gewisse Verantwortung hat und eine Verantwortung, die jetzt nicht klein ist. Aber momentan muss ich ganz ehrlich so aus dem Herzen sagen, mir wird's ein bisschen zu viel damit. Also das ist gerade nur noch das Thema Nummer eins. Und da kommt man schon irgendwie so in die Schiene, dass man sich denkt, muss ich denn jetzt als Designer oder Designerin bei allem, was ich mache, immer im Hintergedanken haben, wie nützt es der Umwelt, wie nützt es der Politik, wie nützt es der Diversität? Macht das, was ich da gerade vorhabe, macht es da Sinn? Hilft es jemandem oder so? Und ich glaube, da entsteht so unbewusst eine extreme Drucksituation, die gar nicht sein müsste, weil es geht auch bei Kreativität mal darum, was zu machen, was keinem hilft, sondern was vielleicht nur dir selber hilft. Und ich glaube, das wäre ganz schlimm, wenn man da persönlich in diese Schiene reinrutscht und sagt, Egal, ob ich jetzt was illustriere, egal, ob ich Musik mache, es muss unbedingt das Thema Klimaschutz aufgreifen und so. Ich weiß nicht, ob das der richtige Weg ist.
Also man muss, glaube ich, auch mit Design oder Kreativität nicht immer in der Verantwortung stehen.
Genau.
Ja, total. Ich glaube, es ist einfach, also auch da, Worte sind einfach total mächtige Prismen irgendwie, um Gedanken aufzufangen und zu scattern. Und ich glaube, man kann halt das als so eine Art Dogma und Pflicht sehen, die einen so geißelt. Man kann es aber auch einfach als Selbstermächtigung und als Möglichkeit sehen, an gesellschaftlichen Diskursen teilzuhaben, wenn man das möchte und irgendwie sich ermächtigt dazu zu fühlen, was sagen zu können, wenn man das sagen will. Ich glaube so, das zu erkennen, dass die Kunst, Design, Gestaltung, Kultur unglaubliches transformatives Potenzial hat so und dadurch auch eine Verantwortung kommt, ist was voll, also wenn ihr mich fragt, was total Schönes und Wichtiges und Tolles so, aber auf der Kehrseite natürlich kommt dann das Gefühl von alles, jeder Schritt, den man als schaffende Person macht, ist so geladen mit so einem Druck und einer Verantwortung und auch da, glaube ich, wie ihr halt sagt, wahrscheinlich auch meint, so gilt es halt einfach einen Balanceakt zu finden, da habt ihr natürlich recht.
Genau, ja.
Ja, es ist, glaube ich, immer apropos, in solchen Diskussionen, ja, oder sag du, wir können auch
zunächst. Apropos Reflexion, wir würden uns auch eigentlich so als Podcast-Hosts immer gerne selber reflektieren. Wir machen das ja eigentlich konstant unter uns, aber wir würden auch wirklich gerne wissen, was so die ZuhörerInnen von dem Podcast halten. Und deswegen haben wir eigentlich immer so einen kleinen Einspieler vorbereitet, wo wir nochmal auf das Thema Feedback eingehen.
Hey, wenn du Ideen für neue Themen hast oder eine wirklich inspirierende Story aus der Kreativbranche kennst, dann lass es uns wissen. Wir freuen uns auf dein Feedback.
Raman, ich würde gern abschließend zu dem Thema Dua Lipa, Elton John so die, glaube ich, doch spannendste Frage stellen. Lernt man da jetzt die Künstler kennen oder gar nicht?
Ha, witzig. Ja, also tatsächlich habe ich nie mit denen gesprochen.
Nein.
Ich fand es sehr, sehr schade, muss ich sagen. Also auch ein bisschen desillusionierend. Ich glaube, das ist nicht unbedingt so in 100% der Fällen so, aber es war für mich auf jeden Fall eine neue Erfahrung, dass ich nicht mit den Leuten, für die ich da arbeite, jemals gesprochen habe. Es war echt so eine sehr, also ich hatte einen tollen Producer, den Gareth Owen, der hat für mich quasi ganz viel von der Kommunikation übernommen, weil es einfach viel mit dem Label zu klären gab. Und Gareth hat meistens mit der Commissionerin Katie geredet und Katie hat mit dem Management geredet und das Management hat dann mit Dua Lipa und Elton John, also da waren drei Leute zwischen uns. Und es war auf jeden Fall ein bisschen desillusionierend und ich war fast schon so, Mensch, also ey, ich weiß, die sind super busy beide und haben mega viel zu tun und so und ich will gar nicht wissen, wie anstrengend deren Leben in Facetten ist und ich gönne denen das auch alles und so. Ich persönlich als zartes Flänschchen, was ich irgendwie menschlich bin, war ein bisschen enttäuscht, dass ich nie mal so ein kleines so Videocall Dankeschön oder so hatte. Das hätte ich mir irgendwie gewünscht. Also einfach so, ich hätte es menschlich irgendwie cool gefunden, aber ich verstehe natürlich auch total, dass sie in so einer Sphäre leben, wo das einfach, wo man ganz krass aussieben muss, wie viel Energie man wo reinsteckt und ich will die jetzt dafür nicht outcallen oder so. Nee, es war einfach klar. So, ich hätte es irgendwie cool gefunden, einfach mal mit denen so zu zoomen und zu sagen, yo, was geht? Und die, ja, cool und so und dann hätten wir uns alle gefreut, aber
das hätte ja schon gereicht, nicht. Gell? Also, ja, aber heftig, aber das unterstreicht es doch wieder ein bisschen, dass du vorher gemeint hast, gell? Dass doch vom Feedback auf das Video dann doch weniger als gedacht kam. Scheinbar, also es ist eigentlich schade, dass die Leute da nicht mehr hinter die Kulissen blicken, gell? Und das der Wertschätzung einfach ein bisschen mehr, Aber das war doch die spannendste Frage. Also mich hat das brennend interessiert und tatsächlich.
Ob ich auch mit Elton per Du
alle genau.
zwei Wochen auf dem Kaffee treffen.
Genau.
Nee, wäre witzig gewesen,
aber so gar kein Kontakt, so. Okay, naja.
Ja, wer weiß, der spielt nächstes Jahr, glaube ich, so eine Welttour. Und ich krieg auf jeden Fall Karten so. Und vielleicht treffe ich immer auf der Tour und dann glaube ich in Backstage und wir können uns mal Hände schütteln.
Ja.
Aber who knows, ey. Es ist mir auch im Endeffekt total Latte. Es wäre einfach eine coole Story. Ja, so,
das
dass ich das, aber weiß mal schauen, was passiert.
Du kannst ihn ja dann bei der Welttour outcallen, weißt du?
So genau. Im
Backstage-Bereich. Weißt du was?
Ja.
Du hast mich nie auf Zoom gecallt. Also wie gesagt, ich habe auch irgendwie echt volles Verständnis. So, die haben einen busy life und manche Sachen muss man wahrscheinlich einfach outsourcen an einem gewissen Punkt, das verstehe ich schon.
Ich würde mir ganz gerne, um da jetzt noch den Bogen in Richtung, ja, die Rolle als Student, Schrägstrich die Rolle als Dozent, mal anreißen. Also das Thema Universität war auch so ein Bestandteil deiner Interviews und du warst jetzt mal in beiden Rollen, gell? Wie ist es aktuell? Bist du noch in beiden Rollen, also einmal als Dozent und einmal als Student, oder hat sich das mittlerweile völlig verlagert auf ein Thema?
Ja, also ich habe, glaube ich, meine Dozentenstelle irgendwie so nach so 2 Jahren oder so abgegeben, weil es mir einfach zu viel war. Ich habe dieses Dozentsein auch, also es ist ja nicht mal eine Professur, ne? Also nicht mal, eine Dozentenstelle ist toll, aber es ist jetzt irgendwie keine Professur, das muss man ja auch wissen so. Aber ich habe die irgendwie sehr, sehr, sehr ernst genommen, diese Aufgabe, und habe viel Energie und viel von meinen Ressourcen, die ich damals hatte, irgendwie da reingesteckt und habe auch gemerkt, dass ich einfach künstlerisch in der Zeit total stagniert bin, weil ich einfach so sehr versucht habe, irgendwie das bisschen, was ich wusste schon oder was ich mir aneignen konnte, irgendwie zu verpacken, dass ich ja irgendwie nicht so richtig selber vorangekommen bin, und irgendwann war mir das einfach ein bisschen too much so, und ich war auch einfach, also ich glaube, ich habe das gut gemacht so, ich habe irgendwie total einen schönen Austausch mit meinen Studierenden damals, also ich war ja genauso alt wie die, so, das war ja damals irgendwie 24 oder so, und die waren auch in dem Alter, meine Studierenden, aber es war irgendwie ein cooles gemeinsames Forschen, und ich hatte irgendwie das Gefühl, dass wir damals so einen Laborraum irgendwie gemeinsam geschaffen haben, der irgendwie voll von der Beteiligung aller gelebt hat. Aber das war einfach ein bisschen too much für mich so im Nachhinein, weil ich ja einfach noch sehr viel suchen und lernen wollte und immer noch will. Und genau, und jetzt bin ich irgendwie dadurch, dass ich halt jetzt einfach relativ regelmäßig zu so Artist-Talks an Unis eingeladen werde oder so Workshops gebe oder auf so Festivals so Talks halte und so, dadurch entsteht halt irgendwie so ein bisschen so einen Raum, in dem ich das in überschaubarem Rahmen irgendwie machen kann. Und da geht es ja auch wirklich dann auch sehr um meine Arbeiten. Und da macht es für mich gerade total Sinn, irgendwie über meine Arbeiten zu reden oder auch irgendwie so Wissen zu vermitteln, das bisschen, was ich habe. Und das Studierende Person sein ist für mich so, ich habe total Bock, einfach wieder mal mich ein bisschen so in so eine, ja, Rezipientinnen-Position zu begeben, und freue mich irgendwie voll auf dieses nächste Semester, was ich mir so bereitgelegt habe, um da nicht Projekte zu machen, sondern nochmal ein halbes Jahr zu studieren und wie meine Kurse fertig zu machen. Also ja, genau.
Wie ist es dir da am Anfang ergangen, als du nach Hamburg gekommen bist? Da hast du ja eigentlich so eine richtige Flutwelle an Kreativität verspürt, gell, wo du an die Universität gekommen bist, weil halt so viele talentierte Studentinnen auf einem Fleck waren, gell? Also die haben ja, waren ja alle, ja, haben alle diesen Drive gehabt, diesen kreativen Drive, und ich kann mir vorstellen, dass es am Anfang sehr überfordernd war, aber wie hast du das gehandelt für dich? Also wie bist du damit konkret für dich umgegangen?
Ja, voll, das stimmt total, was du gerade beschrieben hast. Ich habe, also es war total euphorisch und ekstatisch auf jeden Fall, so erinnere ich die Zeit sehr, so, weil es so ein, also es war so ein Gefühl von so, oh shit, these are my people, so, das sind so die Leute, die so dasselbe machen wie ich und ähnliche Ambitionen haben und ähnliche Leidenschaften, so, und es war total toll, ich habe mich sehr, sehr verbunden gefühlt zu den Menschen aus meinem Jahrgang, und wir hatten auch, es hat sich so nach so 1-2 Semestern auch voll die tolle Truppe gefunden und so, und es war echt sehr, sehr schön, es war sehr intensiv und auch so wirklich auch so ein bisschen so Chaos-Energy, also es hat auch einige von uns so ein bisschen daran zerrieben, an diesem krassen, sehr intensiven Beisammensein und irgendwie so alles teilen, und gleichzeitig war es aber auch echt ein Identitätsstruggle für mich, also ich habe, wie ich vorhin schon mal so kurz angerissen habe, ich habe halt wirklich als Kind und als Teenager war so das Ding, was mir irgendwie einen Bezugspunkt zu mir selbst und Identität und irgendwie eine Sicherheit gegeben hat, war so dieses damals Zeichnen oder halt einfach kreativ arbeiten, so, aber wirklich also sehr speziell Zeichnen, so, da habe ich irgendwie so mein Ich drin gefunden, und das wurde halt natürlich total gechallenged, so, wo man dann auch andere Leute trifft, die das halt auch machen und teilweise nach meinem damaligen Empfinden viel besser als ich. So.
Ich sag nur Imposter-Syndrom. Also
ja, genau, total. Ja, total. Und Also es war halt irgendwie, hatte vieles von beidem und es war auf jeden Fall eine sehr schöne und sehr intensive Zeit, aber im Nachhinein merke ich halt auch einfach, wie es einfach auch wirklich schwer für mich war, mich dann drin nochmal selbst zu finden. Und es hat auf jeden Fall auch lange gedauert und dauert immer noch an, so dieses, was meine Identität ist, so irgendwie klar zu spüren. So. Ja.
Interessant.
Wie viel Wert misst du persönlich dem Studium an einer Universität oder der Ausbildung an einer Berufsschule bei? Also es ist eine Frage oder ein Thema, das ganz, ganz viele DesignerInnen beschäftigt, die gerade in das Thema reinstarten. Es wird immer so hinterfragt, gerade in der heutigen Zeit, wo ich ja so viel online lernen kann, wo ich so viel Learning by Doing machen kann und so viele verschiedene Ressourcen habe, für die ich nicht mehr zahlen muss. Diesen Luxus, den man ja oft einmal unterschätzt und für selbstverständlich nimmt. Manche sagen, eine Ausbildung braucht man wirklich fast gar nicht eigentlich, weil es einfach nicht praxisnah genug ist. Andere sagen, ein Studium an der Universität ist schon unerlässlich, weil du einfach Kontakte pflegen kannst. Wie hast du das für dich verspürt?
Ja, also ich kann total beide Perspektiven nachvollziehen, denke ich. Ich habe in meiner ganz persönlichen Erfahrung war es unglaublich wertvoll. So. Es war zum einen irgendwie irgendwie sich mit Leuten umringen, die ähnliche Interessen haben und einfach auch miteinander so forschen und werden und irgendwie sich einander reiben und irgendwie Ideen über das Kunstschaffen zu entwickeln. So. Das war irgendwie total wichtig für mich. Also ich bin auch ins Studium reingegangen mit der Ambition, so Concept Artist für Videospiele zu werden und so. Ich war halt so voll so into so Fantasy Orcs und Elves und so. Und das war so auch wirklich mein Gesamt, also ich will jetzt gar nicht so shit talken, das ist gar nicht so gemeint, aber das war halt auch einfach der Ende meines Horizonts so. Das heißt nicht, dass es per se irgendwie doof ist. Das heißt aber nur, dass ich nicht mehr gesehen hatte und nicht mehr kannte. Also ich hatte halt meine Wurzeln so im Graffiti und habe dann irgendwann so dieses Digital Painting Fantasy Art gefunden und dann mehr kannte ich auch nicht. Und durch das Studium wurde ich halt immer wieder gechallenged so und immer wieder damit konfrontiert, dass ich gemerkt habe, wow, da sind Leute an Stellen, die für mich irgendwie gar nicht greifbar sind. Und das war voll wichtig so. Nonetheless habe ich, glaube ich, das meiste Handwerk einfach durch Eigenstudium und durch, Internet-Community-Sachen gelernt. Aber ich will das Studium auch echt überhaupt nicht missen wollen. Es hat wirklich mir sehr, sehr viel gegeben und irgendwie, ich bin da total dankbar für. Ich hatte aber auch einfach, glaube ich, voll das Glück, dass ich irgendwie in meiner Erfahrung im Studiensystem, ich einfach viele gute Erfahrungen gemacht hatte und wenig schlechte. So, ich bin irgendwie nicht großartig mit irgendwelchen Erfahrungen von Diskriminierung oder whatever in Kontakt gekommen und hatte viele gute Freunde so und hatte irgendwie ProfessorInnen, die ich als sehr supportive wahrgenommen habe. Und ich weiß aber auch, dass es total anders sein kann, wenn man nicht dieses Gefühl von so Support und einen Ort, an dem man irgendwie sein darf, erlebt, sondern wenn man auf einfach institutionell festgefahrene Machtstrukturen schlägt, die einem den Gegenwind geben und einem so die Wind aus den Segeln nehmen und einen Kraft kosten. Also ich glaube, das sind so sehr individuelle Erfahrungen. Ich hatte einfach persönlich total Glück, glaube ich, dass ich viel, sehr, sehr smooth irgendwie durch das Studium gekommen bin.
Also, Jordi, wie geht's dir? Also, ich könnte stundenlang zuhören. Also wirklich auch inhaltlich echt so sympathische, bodenständige Antworten. Also ich finde das mega, aber es ist doch so, wir sind jetzt bei einer Stunde, Raman, wir wollen natürlich auch deine Zeit nicht ewig in Anspruch nehmen. Jordi, wie schaut es denn aus thematisch?
Also tatsächlich gibt es nur ein paar Fragen, die so ein bisschen auf das Persönliche eingehen. Die würde ich ganz gerne noch stellen oder die würden mich auch persönlich sehr interessieren.
Auf jeden Fall.
Und zwar, wie ist denn deine Situation gewesen während deiner kreativen Phase, weil du ja gesagt hast, am Anfang warst du eher so die Person, die sich nicht so viel Gedanken über Pläne, über Konzeptionen gemacht hat und da relativ, ich sag's jetzt mal überspitzt, blauäugig in die Sache reingegangen ist. Und du hast alles so ein bisschen auf dich zukommen lassen, weil diese Professionalität ja erst ein bisschen später gekommen ist oder im Laufe der Zeit. Hattest du da immer mit einem gewissen Gegenwind auch seitens der Familie zu kämpfen, bezüglich dem Stichwort, ja, mach doch was gescheit, so in die Richtung, so lern doch was Vernünftiges oder geh einem Thema nach, wo du ein sicheres Einkommen hast zum Beispiel. Hast du das eigentlich verspürt für dich?
Ja, gute Frage. Also wie halt alle Familien sind, ist auch, glaube ich, meine Familienbiografie einfach sehr komplex und sehr verschränkt miteinander und das hat natürlich so Phasen durchlebt. Also ein Ding, was ich auf jeden Fall in letzter Zeit viel reflektiert habe, also mein Papa ist Iraner, ist zur Zeit der Revolution, wie die meisten Iraner in der ganzen, ich sag mal, westlichen Welt, so wie man das so sagt, halt zu dieser Zeit geflohen, also politischer Flüchtling so gewesen und hat, was ich halt damals nicht reflektieren konnte, aber hat natürlich an uns als Kinder eine große existenzielle Angst irgendwie weiter vererbt. Und zwar die Erfahrung, die man halt als migrantisierte Person in Deutschland macht, ist, dass einem einfach so ein bisschen die Existenz immer abgesprochen wird und das Genugsein immer abgesprochen wird. Und meinem Dad war es, glaube ich, total wichtig, dass wir beide auf so einem konventionellen Level sehr, sehr erfolgreich sind. So. Weil immer das Gefühl so da war, wir müssen, glaube ich, einfach leisten, damit wir genug sind. Und ich glaube, das kam aus überhaupt gar keinem, also es kam aus den besten Wünschen, die ein Elternteil für die Kinder haben kann. Aber es hat in mir auf jeden Fall auch ein bisschen dieses so, I have to succeed, so sehr früh eingeimpft. For better or worse, ne? Also es hat irgendwie dazu geführt, dass ich sehr ambitioniert war und sehr schnell irgendwie so mit the eyes on the prize war, aber es hat natürlich auch ein bisschen so eine Entspanntheit genommen. Und für meinen Vater war das immer so ein bisschen so das Ding, dass er halt meinte, ja, ihr macht, was ihr wollt, aber ihr müsst irgendwie das auch beweisen, so, dass ihr das auch wirklich wollt. Und ich war sehr von mir selbst überzeugt und sehr starrsinnig als Teenager schon und war so, ey, so, ich mach das so oder so. Ich brauche niemandes Approval. So, ich weiß, dass ich das machen will. Und ich wurde aber erstmal, ich wurde an 2 oder 3 Unis abgelehnt nach dem Abi. Und das hat, glaube ich, die Überzeugung von meinem Papa, dass ich das hinkriege, sehr, sehr ins Wanken gebracht, was ich auch voll verstehen kann. Ne? Also das ist so, es wirkt ja dann so wie, okay, jetzt suchst du dir schon so einen total absurden, wonky Path aus und dann wirst du nicht mal an Unis genommen. Und das war so, glaube ich, so mein, das war so die große Challenge, die ich so verspürt habe, wo mein Papa, glaube ich, auch wirklich so ein bisschen den Wunsch hatte, einfach mir eine Sicherheit zu ermöglichen. Und er hat halt die Erfahrung einfach gemacht in diesem Land, dass du am besten dastehst mit so einem traditionellen Studium, was dir irgendwie gute Berufschancen und so weiter in Aussicht stellt. Und es war halt so ein bisschen so, da war die Reibung auf jeden Fall sehr präsent. Aber ich weiß, dass es immer nur aus einer Liebe herauskam so, und aus einer Sorge irgendwie um seine Kinder. Und es hat mich auch irgendwie, hat mir beigebracht, dass ich irgendwie mit einer gewissen Überzeugung für das einstehen muss, was ich mache, wenn ich das machen will. Und hat mir so ein bisschen diese Ausdauer abverlangt. Und das war total schön so. Also ich habe und ich bin auch mittlerweile, ist es so, dass mein Papa ist der stolzeste überhaupt. Also mein Papa schickt allen seinen Freunden und allen Menschen, die er kennt, alle Zeitungsartikel und alle Interviews und alles, wo ich jemals aufgetreten bin. Und das ist ein total schönes Gefühl. Und meine Mama, die hat, glaube ich, die hat sehr, sehr früh irgendwie so das Gefühl gehabt, dass ich das schon hinkriege und war, glaube ich, sehr glücklich darüber, dass ich was mache, was eine Leidenschaft von mir ist. Also das hat sie auch sehr früh auch immer gesagt, so hey, das ist sehr mutig, was du machst und du kriegst es hin so. Und es war vielleicht auch ein bisschen, hat so ein bisschen diesen mehr so was Naives fast schon, aber irgendwie auch ein schönes Vertrauen so. Also so, meine Eltern haben beide zusammen, glaube ich, irgendwie einen guten Mix da gemacht.
Total das schöne Familiengeschichte eigentlich.
Ja.
Schon, ja. Ja, und man unterschätzt es, was solche Projekte, also man sieht ja oft einmal so nur die eine Seite der Medaille, so ah, ich arbeite jetzt für Weltstars und so, aber was das auf der anderen Seite eigentlich noch bewirkt, dass man mehr Sicherheit bekommt, mehr Reife bekommt, dass die Familie dann plötzlich auch merkt, so oha, du schaffst damit wirklich was und kannst auch damit was erreichen. Also das unterschätzt man auch ganz häufig.
Ja, und vor ein paar Folgen hatten wir einen Gast, der hat erzählt, der hat diese Unterstützung von seinem Vater überhaupt nicht bekommen. Also im Gegenteil, da wurde gesagt, du kannst nichts, du hast das zu tun, was ich sage. Also so richtig. Das ist auch heftig, wenn man sich überhaupt nicht entfalten kann.
Ja, ich bin auch sehr dankbar dafür, dass ich beide Eltern habe, die sehr hinter mir stehen so, und mir sehr viel Vertrauen und Kraft irgendwie geschenkt haben über die Jahre. Das ist nicht schön, selbstverständlich. Ja.
Ja. Ja, das stimmt.
Du, Raman, kannst du eigentlich deine emotionalen Gefühlsausbrüche einmal beschreiben, die du so beim kreativen Arbeiten hast? Also wie darf man sich das vorstellen? Ist das dann so ein Glücksgefühl, so Art, wie wenn man jetzt auf LSD ist oder so?
Ich vermute, das bezieht sich auch so ein bisschen auf dieses Interview mit Robert, ne? Das habe ich da
schon mal gesagt. Ja.
Ja. Also, wie gesagt, mein Prozess damals war wirklich so ein sehr, ja, einer, der sehr im Moment irgendwie die Erfahrung des Schaffens so im Fokus hatte. So. Und da war es halt wirklich so, also ich finde, das hat halt dieses Medium Frame-by-Frame-Animation, wo man halt wirklich jedes einzelne Bild von der Animation zeichnet. Das hat halt was total immersiv und meditativ ist. Es ist so eine Art, fast schon so eine Versenkung, weil man halt irgendwann in so einen total krass rhythmischen Prozess kommt, wo halt man diesen Frame für Frame für Frame diese Bewegungen ganz subtil ändert. Und dadurch hatte ich total oft so wirklich so Versenkungsmomente, wo ich so ein bisschen weggedriftet bin. Und ich war da auch total, ich hatte da auch Bock drauf. So. Ich war damals voll in so einer Phase, wo irgendwie ich auch so sehr nach so einem Sinn in so Spiritualität gesucht habe, irgendwie in a way, und habe das halt voll irgendwie da gefunden und fand das total beeindruckend teilweise, wie ich irgendwie so emotionale Hochs und Tiefs beim Machen einfach miterlebt habe mit dem Medium, was sich halt quasi durch meine Hand so bewegt hat. Mittlerweile ist ganz viel von diesem Fühlen, hat das was auch mit den Themen ganz konkret zu tun und auch mit dem Erarbeiten von Antworten innerhalb des Schaffensprozesses. Also zum Beispiel, was ich oft so ein bisschen erzähle, ist, dass als ich das Gedicht für I Want to Be the Ocean geschrieben habe, es ist durch total viele Iterationen gegangen und ich habe irgendwie, ich wusste irgendwie das Thema und ich wusste irgendwie so die Struktur davon, was so der Rhythmus gedanklich sein soll und dass es irgendwie so einen sehr repetitiven Takt hat. Aber ich hatte eigentlich kein Ende im Kopf. So, ich wusste nicht, ob es sich auflöst oder was am Ende in dem Gedicht, wie es zum Abschluss kommt. Und ich habe halt irgendwann diesen Satz gefunden, I want to be the ocean. Also die letzten zwei Sätze sind, but I don't doubt the ocean, I want to be the ocean. Nachdem diese Figuren alle über ihre Zweifel sprechen, quasi in der Konfrontation mit so einer Art, keine Ahnung, so metaphysischen Apokalypse, in der irgendwie ihre Stadt untergeht, ist das, was sie halt entscheiden, sich zu tun, ist halt über ihre Zweifel zu sprechen. Und als ich diese Sätze gefunden habe, und das ist, ich habe das Gefühl, das ist auch wirklich eher ein Finden als ein Schaffen, so. Das war wie so eine Antwort, die aus dem, also zu mir zurückgekommen ist. Ich habe halt irgendwie nach was gesucht, so. Und dann kam halt diese Antwort von diesem Wunsch nach Auflösung und dem Wunsch nach alles sein und nach nichts sein, so, also so voll, also eigentlich auch sehr spirituell in a way, so. Und das zu entdecken, diesen Satz, hat mir persönlich wieder voll die Erlösung gegeben, weil ich irgendwie in dem Schaffensprozess auch eine Antwort auf meine eigenen Fragen so ein bisschen gefunden habe. Und das fühlt sich halt für mich total toll an, so. Und das ist, was ich halt irgendwie so meinte mit dieses so durch das Kunstschaffen auch dadurch irgendwie leben und dadurch präsent sein und aufmerksam sein, weil es einem irgendwie eine Möglichkeit gibt, das, was man ja, das, was so in einem sowieso passiert, nochmal zu externalisieren und dadurch sichtbar zu machen. Und das fühlt sich total schön an. Und das irgendwie hat mich ja auch.
Das glaube ich.
Ja, das ist cool, genau.
Meine Frage zum Schluss wäre tatsächlich jetzt so in der Retrospektive: ja. Das, was wir jetzt in der vergangenen Stunde aufgegriffen haben an Themen, wenn du das jetzt nochmal so aus der Vogelperspektive betrachtest, deinen persönlichen Werdegang, deine bewegte Vergangenheit, deine ersten Berührungspunkte mit der Kreativität bis hin zu deinem Gewinn an Reife innerhalb dieser Tätigkeit und der Professionalisierung, was wären denn so die Kernpunkte, die du dir daraus ziehst, die du auch anderen Menschen mitgeben kannst. Egal, ob das jetzt auf das Handwerk bezogen ist oder ob das jetzt persönliche Sichtweisen sind, was wären so die Kernessenzen aus dem, was du erlebt hast, was du jungen Menschen weitergeben würdest?
also ich empfinde mich auch selbst als noch sehr jung, muss ich sagen. Aber ich würde mal, und ich würde auch, glaube ich, ich würde das mal so ein bisschen auf das kreativ Schaffende münzen, weil ich irgendwie ist der Anspruch, sich an das Menschsein an sich mit einem Ratschlag zu richten, ist irgendwie schon ganz schön big so. Und es fühlt sich ein bisschen weniger big an, wenn ich jetzt sage, okay, ich rede mal zumindest zu so jungen, anfangenden Kreativen oder so. Ja. Dann habe ich wirklich ein paar Gedanken, die ich selbst, glaube ich, gerne einfach gehört hätte. Also, ob die für wen anders was bringen, das sei mal dahingestellt. Ich spreche nicht aus einer Position von Wissen heraus, ich spreche aus einer Position eines suchenden Menschen heraus, und ich habe keine Antworten. So. Aber ich merke auf jeden Fall, dass ich Gedanken gefunden habe, die mir helfen, irgendwie in einem glücklichen Zustand das zu machen, was ich gerade mache. Und die hätte ich, glaube ich, total gerne so am Anfang des Studiums zum Beispiel gehört. Und der eine ist halt wirklich, worüber wir vorhin schon geredet haben, das ist dieses, mein Wert als Mensch generiert sich nicht aus den Arbeiten, die ich mache, so, und nicht jedes Projekt als so existenziellen Kampf zu sehen, so romantisch der Pathos da irgendwie auch ist, den man dann irgendwie erlebt, weil das sich so mega wichtig anfühlt, so zermürbend ist das irgendwie, und ja. Ich hätte mir, glaube ich, total gewünscht, einfach zu wissen, dass es okay ist, nicht die ganze Zeit so krass zu deliveren. So. Ich hatte halt wirklich das Gefühl, ich muss so hart abliefern vom ersten Semester an, dass ich gar nicht mehr so diese Muße genommen habe, irgendwie zu flanieren und irgendwie einfach ein bisschen zu sein. So. Das hätte ich mir sehr, sehr doll gewünscht. Und ich glaube auch nicht, dass da so ein bisschen so ein Gedanke ist von, ja, aber wenn man dann so sich mega peinigt, dann wird man auch erfolgreich. Ich glaube, das ist überhaupt nicht so. Ich glaube, wenn überhaupt, dann ist alles, was ich so in quote-unquote so Erfolg erlebt habe, trotz dieser Gestresstheit irgendwie passiert und nicht deswegen so. Mhm. Also die Tatsache, dass ich irgendwie diese Sachen machen konnte, war ein Glück, an dem das mich eher gehindert hat, dass ich immer so viel Druck verspürt habe, so abzuliefern irgendwie. Und dann ist das andere, was ich glaube ich auch, ja, was ich auch einfach einen schönen Gedanken finde, der mich so begleitet ist, das habe ich auch schon so ein bisschen angerissen, dass ich einfach dieses Kunst schaffen oder so, wie man das jetzt auch mal benennen mag, als voll schöne Art wahrnehme, einfach Mensch zu sein. Weil ich habe das, glaube ich, mal in einem Interview-Fetzen mit von, ich weiß nicht mehr, wer das war, so Janis Joplin vielleicht oder so. Mhm. Oder nee. Nee, ich glaube, das war, mir fällt gerade der Name, das ist, glaube ich, eine Dichterin aus New York gewesen. Ich weiß gar nicht mehr, wer das war, aber ich glaube, ich habe das mal in irgendeinem Interview gehört, die meinte, sowas sinngemäß so sowas von wegen to be a poet is to be a professional human being. Und ich mag es so, Kunst machen ist einfach sehr, sehr präsent sein so und sehr, sehr aufmerksam und sensibel sein und ja. Hinhören und wahrnehmen und irgendwie sich zur Aufgabe machen, als Mensch einfach präsent die Dinge wahrzunehmen, die da sind und darüber zu arbeiten oder damit zu arbeiten. Und ich finde, das ist voll der schöne Lebensauftrag irgendwie. Das ist voll der tolle Grund, irgendwie alive zu sein und irgendwie dem, was man da wahrnimmt, eine Form zu geben. Und man erzählt ja quasi als Mensch anderen Menschen irgendwie vom Menschsein und ist so ein bisschen Zeitzeugin. Und das ist total schön, finde ich. Und das macht dieses Kunstschaffen als Lebensauftrag, finde ich, zu so einem total coolen Weg. So, wenn man den gehen kann, ohne dabei kaputt zu gehen, weil ich glaube, viele gehen auch daran kaputt, so, dann ist es echt ein sehr, sehr großes Geschenk so. Und das möchte ich gerne im Auge behalten.
Das rundet den Podcast auch ziemlich schön ab, muss ich sagen.
Wahnsinn, das waren wirklich jetzt Gänsehaut jetzt, weil das ist so, wow. So tiefgründig. Also ich liebe das. Und das ist, glaube ich, echt ein toller Abschluss, oder, Jordi?
Richtig cheesy Pathos aber auch.
Na echt, super. So richtig dick drauf. Na, echt.
Aber that's just how I am, I guess.
Ja und du hast, also ich bin so dankbar, Raman, auch für... dass man so ein bisschen einen Einblick kriegt in deine tolle Persönlichkeit, oder Jordi, wie siehst du das? Also, du bist ja so ein netter, liebenswerter Mensch, unglaublich.
Oh, ihr seid ja süß.
Nee, echt, und das das hört man auch raus und das ist einfach, man merkt da so viel Menschlichkeit drin und da geht es nicht nur um die Sache an sich und ja, also ich finde das toll.
Hey, danke.
Vor allem diese Verletzbarkeit, die du ja in vielen, vielen Werken aufgreifst, Man spürt es, dass du kein Problem damit hast, verletzbar zu sein. Und verletzbar sei es jetzt nicht unbedingt schlecht oder negativ gemeint, sondern es ist ja gut so, weil es zeigt anderen, dass man halt einfach nicht perfekt ist und dass man nicht, also dass man, dass jeder mit bestimmten Problemen zu kämpfen hat. Und gerade in einer Welt, wo halt recht viel verzerrt wird, siehe Instagram, siehe LinkedIn, die ganze Business-Bubble, die einem ja vorgaukelt, jeder würde perfekte Arbeiten abliefern und jeder hätte ein perfektes Leben. Ist es schön zu sehen, dass du das so zeigst, also dass du auch offen, egal ob das jetzt in der Rolle als Mensch, wenn du jetzt mit anderen sprichst oder ob das jetzt als Künstler, als Illustrator und Filmemacher bist, wo du das durch deine Videos oder durch deine Illustrationen zeigst, dass es einfach nur gut ist, wenn man seine verletzbare Seite auch zeigt und zeigt, man hat genauso mit Problemen zu kämpfen, aber du hast halt deinen Weg gefunden, wie du damit umgehst, gell?
Ja, danke. Das ist alles sehr lieb.
Jetzt sind wir bei einer Stunde 20. Ich glaube, Raman, vielen Dank. Wir schicken dir noch ganz liebe Grüße aus dem verschneiten Bayern. Ich weiß nicht, wie es für euch ist. Dankeschön.
Grüße aus dem verregneten, nebligen Hamburg.
Ja. Und vielleicht, Jordi, so Frage in die Runde, vielleicht hören wir uns hier irgendwann mal wieder.
Voll gern.
Würde mich freuen, vielleicht können wir nochmal einen netten Talk machen zusammen.
Raman, auf welchen Plattformen kann man dich finden?
Ich glaube, am besten findet man mich einfach auf Instagram. Also das ist irgendwie, ich habe nicht meine Website, Leute, ich muss mir über meine Website machen. Ich bin so richtig so Millennial Internet-Kid, was einfach nur so ein Instagram hat. Also man findet mich auf Instagram, da erreicht man mich auch am besten. Ich habe auch einen Tumblr und eine Facebook-Seite und so, aber ich benutze keiner mehr, glaube ich. Also wenn man mich, meine Sachen sehen will. Und dann, man kann fast alle meine Filme auf Vimeo gucken. Die sind da alle, also bis auf zwei Stück, glaube ich, die sind da nicht drauf, aber genau, so erreicht man mich am besten.
Ja, wir haben auf jeden Fall im Beitrag und überall, wo wir halt unseren Podcast streuen, verlinken, damit die Leute da auch gleich drauf kommen.